Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Mit Manfred Kläuber. Das sind unsere Themen.
Startschuss. Die Digitalisierung im Sport fordert Profis und Amateure heraus. Datensport. Wie Big Data den Wettkampf bei den Leibesübungen verändert. Schnellstart. Ärzte kritisieren die Digitalisierungspläne von Gesundheitsminister Spahn. U-Waste. Britische Forscher wollen das CO2-Profil von Videoplattformen optimieren. Und das digitale Logbuch. Kreuzverschiebung.
Die Digitalisierung ist mittlerweile fester Bestandteil im Sport geworden. Fitnessuhren scheinen beliebter denn je. Sie überwachen nicht nur die Herzfrequenz, sondern auch jeden Schritt, den die Träger tun. Doch auch bei den professionellen Sportlerinnen und Sportlern sind Bewegungsanalysen keine Seltenheit. So arbeitet zum Beispiel die deutsche Fußballnationalmannschaft bereits seit 2013 mit SAP zusammen. Das Unternehmen sammelt so viele Daten wie möglich von den Spielern und bereitet diese dann für die Trainer auf. Wie der digitale Wandel den Sport verändert, das hat sich meine Kollegin Carina Frohn einmal genauer angesehen. Carina, welche Sportarten setzen denn bereits auf die Unterstützung durch Softwareanalysen?
Alle. So einfach ist die Antwort, zumindest wenn man die Wissenschaftler fragt, mit denen ich gesprochen habe. Doch die einzelnen Vereine, die lassen sich da nicht so gern in die Karten schauen. So viel steht fest. Oft gibt es Meldungen zu dem Thema dann erst, wenn es irgendwie eine Weltmeisterschaft gibt oder so. Im Fußball ist es aber so, dass Bewegungsanalysen zumindest in den Spitzenvereinen schon dazu gehören. Und auch bei der Formel 1, im Handball, Radsport, Football oder auch im Basketball dürfen so digitale Helfer bei den meisten Vereinen nicht mehr fehlen. Anfang Mai zum Beispiel hat die Handball-Bundesliga GmbH gerade erst bekannt gegeben, dass sie mit Kinexon für die nächsten 4 Jahre zusammenarbeitet. Das ist ein Softwareunternehmen, wurde von Wissenschaftlern der TU München gegründet und liefert eine Sensortechnik mit Analysesoftware für die Handball-Erstliga-Clubs.
Was bedeutet in dem Zusammenhang ganz genau Sensortechnik?
Dabei haben die Handballspieler oder eben auch Fußballspieler oder andere Sportler Sensoren im Trikot. Die wiegen nur ein paar Gramm und sind quasi unsichtbar. Die messen und analysieren zum Beispiel die zurückgelegte Distanz, die kontinuierliche Geschwindigkeit der Spieler und eben auch des Balls, die Anzahl der Sprints und Sprünge sowie die Herzfrequenz der Athleten. All diese Daten können dann in Echtzeit auf einem Tablet angesehen werden. Die sollen aber angeblich nicht den Spielverlauf beeinflussen, sondern man könnte zum Beispiel in Zukunft den Zuschauern dann noch ein bisschen was extra bieten, indem man zum Beispiel Angaben über die Sprunghöhe im Basketball macht. Aber viel, viel wichtiger sind diese Angaben natürlich dann für eine eingehende Analyse nach dem Spiel.
Einige Daten sind mittlerweile auch öffentlich zugänglich oder sie werden zumindest Wissenschaftlern an Universitäten zur Verfügung gestellt. Und was die damit anstellen können, das haben wir uns mal genauer angesehen.
Kuno Hottenrott fährt mit dem Finger über den Bildschirm seines Computers. Geöffnet hat er das Leistungsprofil eines seiner Athleten.
Ich sehe, wie viel ist er an dem Tag gegangen, wie viel hat er gestanden, gesessen und noch gelegen und wie viel ist Aktivität. Ja, und habe dann eigentlich einen guten Überblick auch, was der Sportler zusätzlich vielleicht von Stress hat, Aktivitäten hat.
Totale Überwachung, das verlange den Sportlern viel Vertrauen ab, meint Kuno Hottenrott. Er beschäftigt sich beruflich mit der Leistungsdiagnostik. Der Sportwissenschaftler ist unter anderem als Dozent an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg tätig. Dort hat er 2005 auch das Institut für Leistungsdiagnostik und Gesundheitsförderung e.V. gegründet. Zusätzlich zu den Daten von Leistungssportlern analysiert er dauerhaft die Trainingsdaten von 12 Hobbysportlern. Die bekommen Beratung und Hottenrott dafür ihre Daten zu Forschungszwecken. Seit gut 30 Jahren beschäftigt er sich mit der Analyse von Sportlern, hat jede Entwicklung genau verfolgt.
Die meisten Programme, die heute auf dem Markt sind, die sind so simpel gestrickt, dass sie die Komplexität überhaupt nicht erfassen. Und das ist ernüchternd, muss ich sagen. Viele, die nicht so viel Kenntnisse haben, orientieren sich vielleicht an solchen Programmen und kriegen dann natürlich nicht immer das richtige Empfehlung und nicht das richtige Feedback.
Deshalb testet Hottenrott auch jedes neue Produkt, das auf den Markt kommt, gerade wenn es um Gesundheits-Apps, digitale Schrittzähler und Sportuhren geht. Zusätzlich behält er auch professionelle Analyse-Tools im Blick, um Vereine beraten zu können.
Also ich denke, von der wissenschaftlichen Seite können wir denen vieles bieten, aber oft scheitert es daran, dieses Wissen an Trainer, an Coaches und manchmal auch an Sportler zu transferieren, dass es in die Praxis umgesetzt wird.
An dieser Übersetzung arbeitet auch Daniel Memmert von der Sporthochschule Köln. Sein Spezialgebiet Fußball. Er analysiert anhand von Videoaufnahmen Spielverläufe. Jede einzelne Szene bekommt dabei ein Oberthema zugeteilt. Bei erfahrenen Leuten dauert das gerne mal 6 bis 8 Stunden. Die Abläufe werden dann in Daten übersetzt. Die werden von den Trainern und Coaches interpretiert. Da sind sich aber nicht immer alle einig.
Wenn Sie 10 Trainer an einen Tisch setzen und die sollten aufschreiben, wie sie das definieren, einen gewonnenen Zweikampf, ein verlorener Zweikampf, das ist gar nicht so einfach. Da sehen Sie ja, dass es immer Entscheidungen gibt, wo nicht alle einverstanden sind.
Ein Problem, an dem Sportinformatiker auf der ganzen Welt zu knabbern haben. Dennoch seien solche Analysen mit Hilfe von Algorithmen sehr viel zuverlässiger bei der Nachbesprechung eines Spiels als nur der Eindruck des Trainers, meint Joachim Gudmundsson, Computerwissenschaftler von der Universität Sydney. Er hat sich auf die Analyse von Footballspielen spezialisiert.
If you ask a coach after the game,
wenn man einen Trainer nach einem Spiel nach den entscheidenden Ereignissen fragt, dann liegt er zu 40% daneben. Das System bezieht aber Emotionen nicht mit ein. Ich meine, der Grund, warum ein Trainer sagt, da lief was schief, der ist emotional geladen.
Die Daten lügen nicht. Ein Spieler kann Fehltritte nicht mehr verstecken, weiß auch Tobias Schreck. Der Informatiker von der Uni Graz hat zusammen mit Kollegen der Universität Konstanz ebenfalls ein Videoanalyse-Tool für Fußball entwickelt. Das funktioniert allerdings vollautomatisch in wenigen Sekunden und bietet noch ein Extra.
Man kann eine Suchabfrage starten, wo man einfach 2 Bereiche auf dem Spielfeld markiert. Der Computer filtert dann nur die Bewegungsmuster, die Spielzüge, die dann durch diese Bereiche gelaufen sind.
Schnell lässt sich damit erkennen, wer einen Spielzug verpatzt hat. Doch nicht nur Nachbesprechungen sind für Trainer wichtig. Dank der Überwachung mit Sensoren, die Echtzeitdaten liefern, können Spielzüge in einigen Fällen auch schon vorausgesagt werden, zumindest für wenige Sekunden.
Also selbst Prognosen, wie das Spiel wohl weitergehen wird, lassen sich mit den Daten der Spieler feststellen oder erstellen. Carina, woran scheitern denn eigentlich die Algorithmen noch?
Genau, wir haben es gerade gehört, für ein paar Sekunden kann man das Spiel zwar voraussagen, aber nicht den Spielausgang. Das wäre natürlich ein Traum für alle Trainer, aber da kommen den Analysten schlichtweg die Menschen in die Quere, denn gute Spieler können nun mal auf Situationen schnell reagieren und handeln oftmals unvorhergesehen. Und darauf sind die Analyse-Tools natürlich nicht vorbereitet. Außerdem fehlt den Algorithmen das taktische Denken, das die Coaches haben. Zudem stellen sich die Vereine hier oft selbst ein Bein, denn die geben natürlich die Daten ihrer Spieler nicht raus. Denn niemand möchte jetzt Schwächen seiner Spieler offen preisgeben. Aber dadurch ist es natürlich besonders schwer für Wissenschaftler, an aktuellste, neueste Daten zu kommen. Und vor allem können dann Leute an Universitäten und Hochschulen keine neuen Tools entwickeln.
Die Fehleranalyse mit diesen Daten ist eine Sache. Welchen Einfluss haben denn die Tools noch auf den Sport?
Also man muss sagen, die Forscher zeigen sich alle optimistisch und sie sprechen davon, dass die Digitalisierung den Sport nur bereichern kann. Aber man muss auch sagen, klar, die Laien und die Profisportler oder jetzt eben im Einzel- oder Mannschaftssport, da wird das Training verbessert durch diese Analysen und Spielabläufe werden verfeinert. Aber gerade im Hobbysport macht es vielleicht nicht mehr so viel Spaß, wenn man halt ständig nur eine Zahl im Kopf hat und gar nicht mehr so richtig den Sport genießen kann. Zudem geben Daten auch nicht immer die besten Ratschläge, denn der Trainer oder im besten Fall natürlich auch der Sportler selbst, die kennen den Körper und wissen, wie er reagiert. Im Profisport kann das auch eine Frage der Fairness sein. Denn man muss sagen, diese Analyse-Tools, die kosten schon ein bisschen mehr und kleinere Vereine können sich das dann vielleicht nicht leisten. Auch die Sportler müssen sich quasi an diese neue Weltordnung gewöhnen, denn Fehltritte und Schwächen werden sichtbar und die kann man nicht mehr verstecken. Und das hat natürlich dann auch einen Einfluss, wenn es um sowas wie Vertragsverhandlungen geht. Tendenziell wird es aber wohl mehr Analysen geben und nicht weniger. Und die Forscher und die Industrie, die bekommen ordentlich was zu tun. Allerdings gibt es noch keine Studie dazu, welche Folgen diese Datenanalysen für den Sport richtig haben, zumindest meines Wissens nach.
Der Sport und die Digitalisierung sind eng miteinander verknüpft. Welche Folgen das mit sich bringt, das hat Carina Frohn sich angesehen. Danke.
Forschung aktuell.
Folgen Sie uns auf Twitter
unter DLF
Forschung.
Auf dem 122. Ärztetag, der diese Woche in Münster stattgefunden hat, da hat Gesundheitsminister Jens Spahn mehr Tempo gefordert. Und zwar mehr Tempo bei der Digitalisierung des Gesundheitswesens. Wie hat darauf denn die Ärzteschaft reagiert, Peter Welchering?
überwiegend skeptisch. Da war beispielsweise sehr oft zu hören, der Gesundheitsminister, der solle doch mal bitteschön nicht das Kind mit dem Bade ausschütten. Und äußerst kritisch sehen viele Ärzte die völlig überstürzte Einführung der elektronischen Patientenakte schon zum Januar 2021.
Welche Pläne hat da der Gesundheitsminister genau?
Also da sollen alle Laborbefunde, da sollen ärztliche Diagnosen und Behandlungsdaten von allen sogenannten Leistungserbringern im Gesundheitswesen, also von Ärzten, Physiotherapeuten, Apothekern, eben in diese elektronische Gesundheitsakte, in diese elektronische Patientenakte eingetragen werden. Auf die sollen dann auch alle behandelnden Ärzte, Apotheker, Therapeuten über das Gematik-Netzwerk Zugriff haben. Und damit das auch schnell genug umgesetzt wird, will Gesundheitsminister Spahn sogar noch ein eigenes Digitalisierungsgesetz ziemlich rasch durch den Bundestag bringen. Ja, und das von Spahn geleitete Gesundheitsministerium, das hat sogar die Mehrheit an der damit beauftragten Entwicklungsgesellschaft Gematik übernommen. So kann der Minister die Entwicklungsarbeiten dann direkt überwachen und auch ein Stück weit steuern. Und die Ärzte, die sagen hingegen mehrheitlich, dass sie zunächst mal die Kriterien für Datenschutz und Datensicherheit bitte glasklar vom Ministerium formuliert haben möchten. Und da sehen die großen Nachholbedarf. Außerdem muss dann auch noch geklärt werden, wer denn eigentlich die Verantwortung übernimmt, wenn mal mit der Verschlüsselung der Daten was schiefläuft, wenn medizinische Daten der Patientenakte etwa durch eine Sicherheitslücke von Unbefugten abgezapft werden können. Wer haftet denn dann? Das ist so eine der Fragen. Oder wer finanziert das Ganze? Das ist dann so eine andere Frage. Und bisher fühlen sich die Ärzte da von der Politik ziemlich alleingelassen.
Nicht alleingelassen könnten sie sich allerdings beim Thema der Finanzierung fühlen. Denn da will ja der Gesundheitsminister den Ärzten entgegenkommen, oder?
Ja, das hat er in Münster auch nochmal bekräftigt. Allerdings bleiben da auch die Ärzte ziemlich skeptisch. Wer Befunde elektronisch erfasst und versendet, der soll tatsächlich dafür honoriert werden. Da sagen die Ärzte, naja, ob das dann dem Aufwand wirklich entspricht, mal schauen. Aber Ärzten, die bei der Digitalisierung nicht mitmachen, diesen Ärzten, denen droht sogar eine Honorarkürzung. Und das lehnen die Ärzte natürlich ab. Die wollen sich kein Geld wegnehmen lassen. Und nicht wenige Ärzte sagten mir, dass sie bei der elektronischen Patientenakte nicht mitmachen würde, weil da ja ganz offensichtlich der Datenschutz auf der Strecke bleibe.
In dem Zusammenhang wurde ja vor allen Dingen die Verwaltung der Patientenakte mit dem Smartphone kritisiert. Geht es darum?
Ja, das ist auch ein strittiger Punkt, der ist auch ziemlich lange intensiv diskutiert worden. Und da sagen eben viele Ärzte, wer die Patientenakte aufs Smartphone bringt, der handelt grob fahrlässig, weil wir ja alle um die erheblichen Datensicherheitsprobleme von Smartphones wissen. Es geht darüber hinaus aber auch noch um ein Eigentor, das sich die Gematik, die Entwicklungsgesellschaft, geschossen hat. Die haben nämlich gesagt, naja, wir können die von Spahn geforderte elektronische Patientenakte zwar zum Januar 2021 an den Start bringen, aber dann reicht die Zeit nicht mehr aus für ein effektives Rechtemanagement. Das kriegen wir dann nicht entwickelt. Also wenn Spahn an dem Zeitpunkt Januar 2021 festhalten will, dann wird es eben kein Rechtemanagement für die Patienten geben.
Und was wären die Folgen?
Ja, der Patient sollte ja eigentlich die Möglichkeit haben, genau festzulegen, welche Daten in seiner elektronischen Patientenakte die unterschiedlichen Fachärzte oder Allgemeinmediziner, die Apotheker oder Therapeuten sehen dürfen. Also so möchte zum Beispiel ein Patient seinem Zahnarzt zum Beispiel die Diagnose seines Psychologen ja nicht unbedingt freischalten. Und genau dieses Feature für die Datenhoheit der Patienten, das wird es erstmal nicht geben. Also zumindest zum Januar 2021. Da sehen alle Leistungserbringer alle Daten, die in der elektronischen Patientenakte gespeichert sind. Und da sagen die Ärzte zu Recht, nee, das ist ein Unding, das geht nicht, so machen wir das nicht mit.
Wie sieht es denn bei der Online-Anbindung der Arztpraxen über die Konnektoren genannten virtuellen privaten Netzwerke der Gematik aus?
Pleiten, Pech und Pannen. Anders kann man das nicht beschreiben. Die Berichte über fehlerhafte Installationen in Arztpraxen, die häufen sich massiv. Die Ärzte machen dafür natürlich die Gematik verantwortlich. Das Gesundheitsministerium macht Druck und droht den ungefähr 70.000 Arztpraxen, die dann bis zum Stichtag 30. Juni in diesem Jahr eben nicht per Konnektor angeschlossen sein werden, mit einer sofortigen Honorarkürzung um 1%. Und dass das auf Ablehnung stößt, das ist ja völlig klar. Also insgesamt ist in Sachen Digitalisierung das Verhältnis von Gesundheitspolitikern auf der einen und Ärzten auf der anderen Seite durch ziemlich großes Misstrauen inzwischen geprägt. Und da hat die Gesundheitspolitik leider auch viel zu viele Fehler in der Vergangenheit gemacht.
Peter Welchering über die Digitalisierungspläne von Gesundheitsminister Spahn. Vielen Dank. YouTube, die Videoplattform, die ist ja zurzeit in Deutschland in aller Munde, spätestens seitdem sich rund 90 YouTuber politisch zusammengetan hatten und wegen der Klimapolitik der Regierung ihre umstrittene Wahlempfehlung zur Europawahl abgaben. einen ganz anderen Zusammenhang zwischen Videoplattformen wie YouTube oder anderen und dem Klimawandel, den stellen britische Forscher her. Sie haben sich den Effekt angeschaut, den solche Plattformen auf den CO2-Ausstoß haben und wie man ihn verringern könnte. Darüber sprach ich mit Dr. Daniel Sheen von der Universität Bristol.
Zuerst einmal ist wichtig festzustellen, dass alle Geräte, die darin involviert sind, YouTube-Dienste bereitzustellen, Strom verbrauchen. Das beinhaltet die Endgeräte, wie zum Beispiel Smartphones oder PCs und Fernseher, aber auch Netzwerkgeräte und dann Server in Rechenzentren. Und der Strom, der wird in jedem Land durch die Verbrennung von mehr oder wenig viel fossilen Brennstoffen erzeugt. Und ein Teil unserer Forschung besteht darin, den Stromverbrauch für Internetdienste abzuschätzen und dann eine Abschätzung zu liefern, wie viel Treibhausgasemissionen bei dem Nutzen dieser Dienste angefallen sind. Weltweit trägt die Informationstechnik ungefähr 3% zu den globalen Treibhausgasemissionen bei. Das ist nicht YouTube nur alleine, sondern alles, was an Informationstechnik genutzt wird. Und das ist ungefähr so viel wie der weltweite Luftfahrtverkehr. Es ist aber sehr wichtig hervorzuheben, dass die Informationstechnik von einer viel größeren Anzahl von Menschen genutzt wird. Ja, fast die Hälfte der Erdbevölkerung, die hat Internetzugang, während nur ungefähr 5% oder so der Weltbevölkerung schon mal in einem Flugzeug gesessen hat. Das heißt, wir verbringen auch viel mehr Zeit mit Informationstechnik als in der Luft.
Sie haben ja jetzt ganz konkret auch untersucht, wie es denn mit den CO2-Emissionen bei der Videoplattform YouTube aussieht. Was ist dabei herausgekommen?
Da haben wir ganz genau ein Modell erzeugt, was den Energieverbrauch für die vielen verschiedenen Gerätekategorien beinhaltet und von dieser Abschätzung des Energieverbrauchs die Treibhausgasemissionen berechnet. Nach diesem Modell, das ist ein konservatives Modell, ist die Menge der Treibhausgasemissionen für das Jahr 2016 von YouTube mindestens 10 Millionen Tonnen CO2.
Kann man das vergleichen, sodass man eine Vorstellung davon bekommt, wie viel das ist?
Das ist ein bisschen mehr als die Treibhausgasemissionen von Frankfurt am Main pro Jahr.
Wenn man jetzt da drauf guckt und sich die Ergebnisse anschaut, dann führt das doch unweigerlich zu der Frage, was man tun kann, um die CO2-Emissionen zu reduzieren.
Für uns war es überraschend, dass der Großteil von diesen 10 Millionen Tonnen CO2 nicht in Rechenzentren anfiel. Die haben in letzter Zeit recht viel Aufmerksamkeit bekommen, sondern der Großteil von diesen 10 Millionen Tonnen fällt an beim Betrieb der Mobilfunknetze, also LTE, HSDPA. Das war eine ganz besonders wichtige Erkenntnis bei unserer Arbeit.
Dann würde man ja eigentlich sich konkret überlegen, was kann man tun, um den Videokonsum über Mobilfunknetze tatsächlich umweltfreundlicher zu gestalten. Haben Sie diese Überlegungen gemacht?
Wir haben drei konkrete Sachen unternommen in diesem Projekt. Das erste war eine Abschätzung des Energieverbrauchs, um die CO2-Emissionen abzuschätzen. Das nächste, was wir gemacht haben, war eine Untersuchung von digitalem Abfall. Wir fragen uns, wie können wir Medien nachhaltiger gestalten, damit sie effizienter sind, damit sie für den Benutzer mehr Freude bringen. Und eine konkrete Maßnahme, die der Dienstebereitsteller, also YouTube, unternehmen könnte, wäre, das Datenvolumen in den Netzen zu verringern. Wenn wir weniger Daten durch die Netze transportieren, dann muss die Infrastruktur weniger stark wachsen. Dann ist es möglich, Sendemasten abzuschalten oder runterzufahren und dadurch kann Energie eingespart werden.
Welche Empfehlungen geben Sie da, denn die Daten zu reduzieren oder die Anzahl der Videos, die geguckt werden, zu reduzieren, ist ja eigentlich nicht im Interesse dieser Plattformen, denn die wollen ja, dass möglichst viele Menschen möglichst viele Videos sehen.
Das Fazit, das wir ziehen aus dieser Arbeit, ist nicht, dass die Nutzer weniger YouTube schauen sollen. Das Fazit ist, dass YouTube den Dienst anders anbieten kann, so dass wir digitalen Abfall vermeiden können. Stellen Sie sich vor, Sie sitzen in einer U-Bahn und Sie hören YouTube über die Kopfhörer, aber das Telefon ist in der Tasche, Sie schauen sich die Bilder gar nicht an, dann ist die Auslieferung dieser Bilddaten an das Telefon eine Art von Abfall. Denn da wird ein Dienst erbracht, ohne dass jemand davon Nutzen trägt. Und wenn wir es schaffen, einen Dienst zu erzeugen, der der die relevanten Daten, das wären in diesem Fall die Tondaten, ausliefert, aber die Bilddaten zurückhält, nicht mit ausliefert, dann wird das Datenvolumen in den Netzen geringer und dadurch können wir Energie sparen.
Angenommen, man würde es jetzt schaffen, an diesem konkreten Beispiel YouTube alle Akteure, die daran beteiligt sind, die Netzprovider, die Mobilfunkprovider, aber auch die Smartphone-Hersteller dazu bekommen, ihrem Ansatz zu folgen und an allen notwendigen Schrauben zu schrauben. Welches Potenzial liegt denn überhaupt darin, die CO2-Emissionen zu senken?
Alle Zusammenarbeit, die dazu führt, dass wir diese Systeme effizienterer betreiben, ist wichtig und muss getan werden, um die Treibhausgase zu reduzieren. In unserer Forschung, da analysieren wir eine konkrete Alternative im Design von YouTube, indem wir den Nutzern, die wirklich nur den Ton hören wollen, aber die Bilder nicht sehen, die Möglichkeit bieten, das abzuschalten. Und wenn nur 30% von den Nutzern, die sowieso nur an der Musik interessiert sind, diesen alternativen Dienst nutzen würden, dann könnte das ungefähr zu Treibhausgaseinsparungen führen von dem Äquivalent von 30.000 Haushalten pro Jahr.
Ja, das war Dr. Daniel Sheen von der Universität Bristol über den Zusammenhang von Videoplattformen und CO2-Ausstoß.
Digitales Logbuch. Computer und Kommunikation. Eintrag 8.0.12.
Komische Ideen hat die Regierung, wenn man sie alleine lässt. Wegen der KI in den Staats- und anderen Kanzleien konnten wir uns auf die Wiese legen und den Enten und Kranichen zusehen. Jetzt aber bimmelten zeitversetzt und sehr dezent die 240.000 Smartphones unserer Stadt. Wir sollten bitte wählen gehen. Wieso schon wieder? Haben doch erst letzten Sonntag gewählt. Weil die Wahl letzten Sonntag in dieser Stadt falsch ausgezählt worden war, sprach die künstliche Intelligenz. Nun muss man wissen, früher hatten wir Bürgermeister, selten Bürgermeisterinnen. Seit langem war unser Bürgermeister ein Bot, der gelegentlich aus dem Rathausfenster nach unten winkte, wo aber nur die Marktfrauen und gelegentlich auch Marktmänner ihrem Gemüsehandel nachgingen und keiner von ihnen hochguckte. So schön ist es auf der Wiese, wo wir uns gegenseitig Kafkas Schloss vorlesen und jetzt sollen wir auf einmal und schon wieder wählen. Wählen gehen, rüber in die Grundschule, geht's noch. Wie heißt gleich wieder unser aktueller Bürgermeister? Wieder bimmelten die Phones, 0813 heißt der Falschgewählte. Jetzt müsst ihr neu wählen und zur Wahl stehen der Falschgewählte 0813 und, wie schon beim letzten Mal, auch der 0814. Wir persönlich mochten den 0814 nicht, vor allem weil er mit der KI in den Regierungskanzleien mauschelte. Aussehen tat er aber nicht schlecht mit seiner rosa fluoreszierenden Verbundfaserhaut. Wir hatten am Sonntag, wie eigentlich die meisten von uns, für den 0813 gestimmt und wir wählen ihn, wenn es denn sein muss, jetzt wieder. Komische, fast menschliche Begründung, dass da ein Auszählfehler passiert sein soll. Zählen ist doch Grundwissen für unsere künstlich Intelligenten. Trotz überwältigender Mehrheit für 0813 gewann diesmal klar der rosa fluoreszierende 0814. Schließlich machen wir unsere Kreuze am Wahlautomaten seit langem nur zum Schein irgendwohin. Altbekannter Effekt aus der Quantenphysik wird uns immer wieder erklärt, Doppelspaltexperiment. Man weiß nie, was hinten herauskommt. Unsere KI-Regierung weiß es aber schon. Sie beherrscht, wie keine Regierung zuvor, das, was wir etwas ketzerisch Kreuzverschiebung nennen. Die Verschiebung unserer Kreuze aufs richtige Feld.
Digitales Logbuch. Name Schönherr Maximilian. File closed.
Fast alle Kinder sind online. Das ist die erste Meldung im Info-Update von und mit Michael Stang.
Das geht aus einer Umfrage des Digitalverbands Bitkom hervor, die diese Woche in Berlin vorgestellt wurde. Jedes zweite Kind in Deutschland zwischen 6 und 7 Jahren nutzt demnach zumindest ab und zu ein Smartphone. Bei Kindern ab 10 Jahren besitzen bereits 75% ein eigenes mobiles Endgerät. Bezüglich der Nutzung steht bei den 10- bis 18-Jährigen das Streamen von Musik oben auf der Liste, gefolgt vom Anschauen von Videos.
Ein Lasttest legte zahlreiche Finanzämter lahm.
In der Nacht zum Dienstag war das Steuerrechenzentrum von Dataport, dem IT-Dienstleister für die öffentliche Verwaltung, ausgefallen. Grund war ein sogenannter Lasttest, bei dem es zu einer technischen Störung kam, die zum Ausfall der Kühlsysteme führte. In der Folge waren alle 14 Finanzämter in Sachsen-Anhalt sowie weitere 127 Finanzämter der Länder Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen betroffen. Die 28.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieser Finanzämter hatten teils mehrere Tage keinen Zugriff auf ihre Steuerfachverfahren.
Das russische Militär könnte komplett auf Astra Linux umsteigen.
Der Plan des russischen Verteidigungsministeriums von 2018, bei militärisch eingesetzten Rechnern von Windows auf das in Russland entwickelte Astra Linux umzusteigen, ist offenbar weit vorangeschritten. Nach Angaben der US-Nachrichtenseite ZDNet habe der russische Föderale Dienst für Technik- und Exportkontrolle bereits im April eine Sicherheitsfreigabe für das Linux-Betriebssystem erteilt.
Forscher warnen vor Software-Schwachstelle in Saugrobotern.
Staubsaugerroboter sind mittlerweile in vielen Haushalten intelligente Helfer, die automatisch ihre Arbeit verrichten. Informatiker der TU Darmstadt haben nun eine kritische Schwachstelle in der Software des Saugroboters TES4 X500 ausgemacht, die durch eine Fernsteuerung erfolgen kann. Auch bei anderen Saugrobotern haben die Wissenschaftler Sicherheitslücken entdeckt.
Kuba will alle privaten WLAN-Netze legalisieren.
Ab Ende Juli sollen kabelfreies Internet und der Import von Routern in Kuba legal sein. Damit könnten Tausende derzeit noch illegaler privater Netzwerke künftig regulär betrieben werden, hieß es in den staatlichen Medien. Kuba galt lange als eines der Länder mit dem schlechtesten Internetzugang der Welt. Mittlerweile gibt es an vielen öffentlichen Plätzen WLAN-Hotspots.
Telekom-Mitarbeiter sollen auf Huawei-Handys verzichten.
Am 15. Mai hatte US-Präsident Donald Trump mithilfe eines Dekrets den nationalen Notstand für die Telekommunikation erlassen. Das US-Handelsministerium setzte daraufhin Huawei auf eine schwarze Liste. Durch diesen US-Boykott bedingt ist die Verfügbarkeit von Apps und Diensten aus den USA auf Huawei-Smartphones unsicher. In der Folge rät die Deutsche Telekom ihren Mitarbeitern nun, keine Dienstgeräte mehr beim Partner Huawei zu bestellen.
Die ersten 5G-Frequenzversteigerungen in den USA sind beendet.
Die US-Regulierungsbehörde FCC hat fast 6.000 Lizenzen für die Nutzung von Millimeterbandfrequenzen für den 5G-Mobilfunk versteigert. 55 Netzbetreiber waren teilnahmeberechtigt. Wie die Behörde diese Woche mitteilte, haben die Auktionen rund 2,7 Milliarden US-Dollar eingebracht.
Sternzeit. 1. Juni. Der Mr. Apollo der ARD. Morgen vor 90 Jahren kam Günther Siefert in Düsseldorf zur Welt. Ende der 60er und Anfang der 70er Jahre war er Leiter des ARD-Apollo-Studios und kommentierte die Mondflüge. Die 27 Stunden lange Live-Sendung zur Landung der ersten Menschen auf dem Mond ist legendär. Die NASA stellte die Fernsehbilder zur Verfügung, die Moderator Günther Siefert und andere Raumfahrtexperten im Kölner Studio kommentierten. Zudem bestand immer Telefonkontakt zu Reportern in den USA. Blickfang der Sendung war ein Nachbau der Apollo-Landefähre, an dem sich viele Manöver erklären ließen. Bevor sich der promovierte Historiker als Journalist Themen aus Naturwissenschaft und Technik widmen durfte, musste er auf Anregung des SDR-Intendanten Hans Bausch eine Woche lang das Deutsche Museum in München erkunden. Dort sollte er sich die Grundkenntnisse in Forschung und Technik aneignen, wie sich Günther Siefert Jahrzehnte später schmunzelnd erinnerte. Der Crashkurs hatte offensichtlich Erfolg. Für das deutsche Publikum wurde Siefert schnell zu Mr. Apollo, der die komplexen Zusammenhänge der verschiedenen Mondflüge brillant erklärte. Nach dem Ende des Apollo-Programms leitete er zahlreiche Wissenschaftssendungen, später präsentierte er die Hochrechnungen bei Wahlen. 2002 ist Günther Siefert im Alter von 73 Jahren gestorben. Wenn sich in 7 Wochen die Landung auf dem Mond zum 50. Mal jährt, denken viele sicher auch an den großen Apollo-Journalisten.
Um 5:05 geht es weiter im Deutschlandfunk mit Streitkultur und der Frage, sind E-Scooter die Mobilität für die Zukunft? Soweit Computer und Kommunikation für heute. Am Mikrofon war Manfred Kläuber.